Du bist der Sohn von Gott. Du bist der Größte, was es überhaupt gibt. Danke von ganzem Herzen, dass wir in deinem Namen zusammen sein dürfen, in deiner Gegenwart, dass du da bist. Jesus, und du weißt genau, wie es geht, wo wir herkommen, was wir brauchen. Wir bitten dich jetzt, begegne du uns. Amen. Ja, Weihnachten kommt langsam näher. Ich hoffe, ihr freut euch. Obwohl es ja gesellschaftlich auch ein bisschen überhöht ist. Man hat das Gefühl, es ist ja der einzige Tag, der wirklich zählt im ganzen Jahr. Ich finde Vorfreude mindestens so schön wie Weihnachten selber. Wir sind da eigentlich schon am Abschluss von dieser Adventsserie. Nein, nicht ganz. Aber das eigentliche Thema über Jesus, wo man so das im Johannes-Evangelium anschaut, das ist eigentlich heute fertig. Aber nächsten Sonntag geht sie dann noch mit der Familie Weihnachten, so kann man sagen, bin ich fast zum Höhepunkt. Wir schauen heute noch mal ein bisschen wie hinter Kulissen, nehmen jetzt ein bisschen den Blickwinkel von Gott ein. Wir schauen hinter die bekannten Weihnachtsgeschichten, die wir kennen. Und sind weiter dran im ersten Kapitel vom Johannesevangelium. In diesen Versen stehen eigentlich so viele wichtige Begriffe und Themen, wir können wirklich gerade eine Seminarwoche machen. Und heute fokussieren wir uns auf den Vers 14. Vers 14 steht Folgendes: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dass wir den Vers so richtig einordnen können, möchte ich einmal ganz kurz zurückblenden zur zweiten Predigt, wo wir mit dem ersten Vers eingestiegen sind, von dem Kapitel, wo wir gesehen haben, dort wird uns das Wort vorgestellt. Wort im Griechischen steht in Logos, das Wort. Und das Wort ist Jesus. Und wir haben dort gelesen, im Anfang war das Wort, also Jesus. Und das Wort Jesus war bei Gott. Und das Wort Jesus war Gott. Das war ein ziemlich steiler Einstieg, so ohne Vorgeplänkel, geht so drin rein. Es geht ja gerade zur Sache. Und es heisst ja nicht auch, dass das Wort hat alles geschaffen, Jesus. Ohne Jesus ist nichts geworden, was es überhaupt gibt. Wir haben auch gesehen, dass er von Ewigkeit her existiert hat. Und jetzt kommt da der Vers 14, den wir jetzt vorher gelesen haben, und knallt da unsere ungeheure Aussage voran und sagt: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der, der von Ewigkeit her war, der, der das Leben in sich trägt, ist Mensch geworden. Fleisch, Mensch, wohnt, hat unter uns Menschen gewohnt. Das Wort wohnen könnte man übersetzen mit zelten. Er hat auch schon zeltet. Gott hat bei uns zeltet. Vielleicht ist es aber so eine Anspielung auf die Zeit, zur Zeit von Mose, wo Gott in der Stiftshütte, der sogenannten Stiftshütte, gewohnt hat und sich offenbart hat. Das Wort, wo da Fleisch steht, das zeigt, Jesus ist nicht einfach ein Gott geworden mit einer menschlichen Hülle, so ein bisschen einfach so etwas drüber hinein angelegt, aber eigentlich ist er noch Gott gewesen. Nein, er ist ganz Mensch geworden, Seel, Geist und Leib. Gott ist ja Weihnachten nicht gekommen unter der Skihülle von Menschlichkeit. Er ist innerlich und trotzdem innerlich distanziert sich vom wirklichen Menschsein. Man kann sagen, nein, er ist wirklich Mensch geworden. Also so wie wir Mensch sind, in unserem Warnen, in unseren Empfindungen und in voller Solidarität. Und ich finde das schon ziemlich echt, wenn sich das überlegt. Von wem wir jetzt da herkommen, eben vom Vers 1 her, von dem unfassbar grossen Gott. Und das ist aber entscheidend für das Evangelium. Weil nur so kann das Evangelium uns Menschen erreichen. Wir haben also jetzt gesehen, so Vers 1 zeigt uns, wer ist denn der Gott? Von Ewigkeit her sein Wesen. Und Vers 14 zeigt, was ist er geworden für uns? Und das darf uns froh machen. Das darf dich ganz persönlich froh machen, weil er hat dich im Blick gehabt, wenn er gekommen ist. Und er möchte auch heute dir begegnen, ganz persönlich. Der grosse Gott kommt und möchte Gemeinschaft haben. Und um diese Gemeinschaft möglich zu machen, hat er das Evangelium erkämpfen müssen. Rund 33 Jahre später ist Jesus am Kreuz gestorben, unter unserer Schuld. Es hat ja, wenn die Römer Leute gekreuzigt haben, hat es immer ein Schild oben dran gehabt. Und dort ist eigentlich der Grund drauf gestanden für die Todesstrafe. Bei Jesus ist kein Grund für die Todesstrafe drauf gestanden. Und es ist drauf gestanden, dass er der Sohn Gottes ist. Und der Retter. Und das heisst also, es hat, über ihm hat es keine Schuld gehabt. Sondern da hat es Platz, dass unsere Schuld dort herankommt. Er ist eigentlich quasi für unsere Schuld gestorben. Und er hat am dritten Tag nachher den Tod besiegt, wo er lieblich auferstanden ist. Und jetzt macht uns Jesus das grösste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Dass er bereit ist, unsere Schuld zu vergeben, weil wir das wollen und ihn darum bittet. Und er schenkt uns ein neues, ewiges Leben, mit dem wir in Gottes Gegenwart sein können. Jetzt schon im Glauben, aber dann einmal auch lieblich, effektiv. Und ich möchte dich fragen, hast du das grösste von allen Weihnachtsgeschenk schon angenommen und ausgepackt? Das ist das Entscheidende. Weiter heisst es in unserem Text, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Herrlichkeit ist ein herrliches Wort. Ein spezielles Wort, was meint das? Also, wir haben das wahrscheinlich schon so manchmal gehört, aber was steht denn da wirklich dahinter? Das Alte Testament beschreibt Gottes Herrlichkeit so mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Majestät, so Würde, Glanz. Und das hebräische Wort für Herrlichkeit tut zusätzlich noch so reinbringen, Gewicht, Gewichtigkeit. Also das steht für das unfassbare Gewicht, das Gott mit sich bringt. Wenn er schon etwas sagt, das Wort hat einfach so viel Gewicht, da haben Menschen nichts daran rütteln. Gewichtigkeit. Und auf Jesus ist sowohl die Majestät und Ausstrahlung gelegen, wie auch das Gewicht von Gott. Im Alten Testament hat die Herrlichkeit Gottes so die Auswirkung gehabt, dass es Menschen wie abgeschreckt hat. Wir haben diverse Beispiele, wo Menschen dieser Herrlichkeit begegnet. Und was ist mit denen passiert? Sind die in die Luft gekommen und haben gejubelt? Nein, sie haben ihnen jegliche Kraft entzogen. Sie sind vor Gott auf Knie gesunken, auf den Boden gesunken. Und an Weihnachten passiert jetzt das Unvorstellbare, dass Jesus kommt und es möglich macht, dass Gottes Herrlichkeit für die Menschen sichtbar und nahbar wird. Ohne, dass man Gott fast ohnmächtig auf den Boden sinkt. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, mehr als das kannst du auf dieser Erde nicht bekommen. Mehr Erkenntnis, mehr Erfahrung, mehr Fülle als in Jesus Christus geht nicht. Du kannst suchen, wo du willst, in Religionen, in Esoterik, in Luxus, in Beziehungen, in Geld. Mehr als die göttliche Herrlichkeit von Jesus gibt es nicht überzukommen in dieser Welt. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns auch zwischendurch im Alltag, wir müssten sagen, wenn es darum geht, wie tue ich jetzt meinen Feierabend gestalten oder wie meine Zeit einteile. Ich sage nicht, dass es immer so einfach ist, aber das ist die tiefe Überzeugung, auch die Bibel vermittelt. Wir sind schon Christen begegnet, wo wir einfach den Wunsch gehabt, ja, nach mehr. Irgendwie muss doch noch mehr Erfahrungen geben, mehr Gefühl geben. Und sehr oft ist dann wiederum gegangen, man muss etwas Neues haben. Einfach etwas Neues. Das Alte haben wir jetzt gesehen. Jetzt muss etwas Neues sein. Und ich muss sagen, such nicht im Neuen. Such nicht im Spektakulären. Such nicht in der Sonderlehre. Such einfach in Jesus. Such in Jesus. In Jesus verbindet sich die Herrlichkeit von Gott mit unserer menschlichen Realität. Gottes Herrlichkeit entfaltet sich, weil wir tiefer in Jesus eintauchen, in der ganz normalen Beziehungspflege. Je mehr wir da eintauchen, desto mehr kommt in uns Himmel und Erde zusammen. Und das ist so berührend und so bewegend. Und wenn du den Eindruck hast, dir fehlt das, dann such Jesus noch tiefer. Gang noch mehr drin rein. Und mach etwas, in dem Sinn schon etwas Neues, aber im Blick auf Jesus, in der Beziehungspflege bezogen. Die Herrlichkeit von Gott lagert sich dort, wo Gott Wohnung nimmt, wo Gott Wohnung macht, wo er Raum bekommt in uns drin. Und damit die Herrlichkeit, damit wir die immer mehr erfassen können, gibt uns der Text gerade noch einen Hinweis, ganz wichtig, was da steht. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, sagte Johannes, eine Herrlichkeit, als eines einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Und das sind zwei ganz entscheidende Schlüsselbegriffe, wenn es um Jesus geht. Wenn es darum geht, seine Herrlichkeit mehr zu erfassen. Es steht, Jesus ist voll von Gnade und Herrlichkeit. Und das Wort voll im Griechischen, das meint vollständig gefüllt. Bis an den Rand. Also du kannst kein Tröpfchen mehr reintun, es hat keinen Platz mehr, weil alles total voll ist mit seiner Gnade und Herrlichkeit. Und wenn du mehr Jesus willst verstehen, dann musst du die Gnade und die Wahrheit mehr verstehen und mehr ausleben. Und irgendwo dunkelt mich das gar nicht so leicht, weil so auf den ersten Blick scheinen sich die beiden Begriffe ja fast ein bisschen widersprechen, Gnade und Wahrheit. Schauen wir mal her. Gnade meint zuerst einmal unverdiente Gunst, unverdiente Wohltat oder Freundlichkeit. Gnade bringt Freude hervor. Wo Gnade aufblüht, kommt Freude. Und da liegt im Ganzen Betonung auf unverdient. Gott berührt unser Leben mit seiner Gunst und Freundlichkeit, obwohl wir das nicht verdient hätten. Seine Gnade kommt also nicht aufgrund von Werk, wo wir gemacht hätten. Im Alten Testament war es so. Du hast von Gott Gutes erwarten können, wenn du das Gesetz eingehalten hast. Und das haben wir, steht so gewesen, oder? Dabei ist aber das Gute vom Gesetz befohlen worden, eingefordert worden. Und darum stellt der Johannes im Vers 17 das Gesetz und Gnade gegenüber. Wir lesen da, gehen wir eins weiter, genau. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Jetzt wie ein Gegensatz. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wenn man das anschaut, fällt uns etwas auf. Also es wird nicht nur Gnade gegenübergestellt im Gesetz, sondern auch die Wahrheit. Die Wahrheit. Aber in Titus 3, Vers 7 heisst es, so sind wir nun durch seine Gnade gerecht gesprochen, zu Erben des ewigen Lebens eingesetzt worden. Also bei Jesus kommt Gerechtigkeit nicht aus Werk, sondern aus der Gnade. Jetzt ist die Frage, auf welcher Grundlage leben wir unseren Glauben? Leben wir unseren Glauben auf Grundlage vom Gesetz? Du musst Werk selber, du musst selber deine Gerechtigkeit schaffen oder aufgrund von der Gnade? Ich glaube, tiefgründig ist das gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube schon, dass man als Christen so neigt, wir wüssten ja, was die richtige Antwort ist. Oder? Ja, natürlich aufgrund von der Gnade. Aber wirklich tiefgründig, verhebt das wirklich auch. Wie kann ich denn das herausfinden? Ob ich wirklich mein Leben auf der Gnade lebe und nicht doch so ein bisschen das Gesetzliche drin kommt? Eine Hilfe kann die Frage sein, wie reagiere ich, wenn ich gegenüber Gott oder Menschen so einen zünftigen Bock geschossen habe? Also wenn ich mich versündigt habe, wie reagiere ich dann? Also das erste Mal reagiere ich hoffentlich auch mit einer gewissen Scham, mit einem Bedauern, dass es mir leid tut. Vielleicht rege ich mich auch auf über mich selber. Und bis daher wäre das ja auch gut. Weil ich denke, das ist auch ein Teil von der Buße, von einer gesunden Buße. Wenn ich jetzt aber nicht von Gnade geprägt bin, dann kann es auch gut sein, dass ich eigentlich das wie wegerkläre. Ich tue mich rechtfertigen. Nein, das ist gar keine Schuld von mir. Der andere hat mich ein bisschen blöd, darum habe ich jetzt halt auch. Das ist mal ein Aspekt, aber wenn ich nicht von Gnade geprägt bin, dann kann es auch sein, dass ich zuerst, und ich habe dann das Schuldbewusstsein, dann gehe ich auf Distanz zu Gott. Ich verstecke mich ein Stück weit vor ihm, so wie Adam und Eva nach dem Sündenfall. Und dann versuche ich, mein Bild vor Gott aufzupäppeln, indem ich einfach gerade mir Mühe gebe, besonders gut bin und so fromme Sachen mache. Und dann wieder auftauchen, wenn es eben wieder, wenn ich kann sagen, ja, jetzt bin ich wieder ein Guter, oder? Wenn ich aber aus der Gnade lebe, dann gehe ich mit meiner Scham sofort zu Jesus. Und ich stehe an und sage, Jesus, es tut mir so etwas verleid, ich habe so einen Bock geschossen. Also wirklich, bitte vergib mir. Und dann habe ich noch etwa zwei Tage ein schlechtes Gewissen. Oder? Dann ist wieder gut. Nein. Wenn ich Jesus meine Schuld bringe, dann muss ich nachher kein schlechtes Gewissen mehr haben. Logisch, wenn es ernst meint, oder? Aber dann muss ich kein schlechtes Gewissen mehr haben, weil er hat mir ja vergeben. Ich kann aber sagen, Jesus, das ist wirklich sehr, sehr doof gewesen von mir. Es regt mich auf. Ich tue Buße und ich will mich jetzt dagegen wehren, dass es wieder passiert. Also das darf ich durchaus, das soll ich sogar auch so sagen. Aber sobald ich Jesus um Vergebung gebeten habe, ist die Gemeinschaft wieder hergestellt. Also ich muss nicht noch irgendeinen halben Tag warten und ein schlechtes Gewissen haben oder etwas Gutes tun, dass es wieder gut ist. Nein, Vergebung, Gnade ist das Entscheidende. Der zweite Begriff Waret kann man im Griechischen auch davon ableiten, fest sein, also in etwas drin festbleiben, zuverlässig, treu sein. Und das ist Jesus. Jesus ist wahr. Und er täuscht nicht. Waret ist das Gegenteil von Falschheit. Es ist das Reale. Das, was wirklich ist. Das, wo du dich darauf kannst verlassen. Das, was nicht die Täuschung ist, du meinst, es ist so, dann gehst du an und dann ist es plötzlich etwas anderes. Das ist es eben nicht. Wahrheit ist Jesus. Es gibt etliche, die sagen, Jesus ist the real deal. Oder? Quasi, das, dort weiter, das ist das, was draufsteht, ist auch drin bei Jesus. Jesus begegnet uns in der Wahrheit und führt uns auch weiter in die Wahrheit hinein. In Jesus bekommen wir die Wahrheit über Gott. Wer ist Gott? Wir bekommen die Wahrheit über uns Menschen. Was haben wir für ein Menschenbild? Kommen wir aus der Bibel hinüber. Und er sagt uns das, was ist richtig und was ist falsch. Jesus ist eben das Wort, das wir am Anfang gesagt haben, und das ist der Logos. Und darum ist alles, was da drin steht, das ist von Jesus. Und das sage ich darum auch, weil ich habe auch schon sogenannte christliche Statements gehört, wo tatsächlich Leute wollen das wie auseinandernehmen, die Worte, die Jesus gesagt hat, die zählen. Das andere, was da drin steht, was nicht von Jesus ist, das ist nicht so wichtig. Oder, dass man sogar irgendwie auf das Wort von Jesus kommen würde, wo nicht mal da drin steht. Und das ist ein absoluter Humbug. Das geht gar nicht. Weil Jesus ist der Logos. Jesus ist das Wort. Und die Bibel ist auch das Wort. Also du kannst es ja gar nicht trennen. Und von dem Jesus heisst es jetzt, er ist Gnade und Wahrheit bis an den Rand rauf. Also, es hat nichts mehr anderes Platz. Also, natürlich, gut. Aber ich meine, nichts, was dem widerspricht, hat Platz dort drin. Man kann es nicht auseinander dividieren. Genau da, waren da, und das ist, nein, es ist zusammen. Ein Moment von der Wahrheit gibt es über die jährliche Zahnkontrolle. Freut euch immer so da drauf. Hockst du auf dem Stuhl und denkst, oh, ja, was kommt jetzt, oder? Wie steht's um Beisserli? Hat's irgendwo ein Löchli oder so, was behandeln? Das geht ja vielleicht noch, oder? Die Zahnfüllung, die nicht mehr, die einen Spalt hat, oder musst du die ganze Füllung rausnehmen und so Zeugs. Aber auch wenn du mit dem Auto unterwegs bist und die Polizei dich rauswinkt, ist vielleicht auch so ein Moment von der Wahrheit. Vor einiger Zeit ist mir das passiert. Tatsächlich, am Sonntagmorgen. Bin auf dem Weg in den Gottesdienst. Der Polizist winkt mich raus. So, wo müssen Sie her? Und ich sagte, ja, da, ein Fall bis Rieden runter. Und hat er gesagt, ja, in Gottesdienst. Und ich ja, das ist ein bisschen gestaunt. Es ist gerade vorher schon einer rausgekommen, da, wo ein Gottesdienst in Quellenfall bis Rieden. Und dann, ja, gut. Ja, fahren Sie schnell rechts an. Und ich gesagt, ja, Sie, jetzt habe ich aber das Problem, ich bin der Pfarrer. Wenn ich jetzt da, sonst komme ich zu spät. Und dann hat mich der Polizist so angeschaut, von oben nach unten, einen Moment überlegt und hat gesagt, also gut, fahren Sie weiter. Ich so, das ist Gnade in der Wahrheit gewesen. Also wirklich, das ist super gewesen. Aber jetzt stellt sich ja die Frage, wie müssen wir in dem Innen miteinander umgehen? Ich meine, es klingt ja gut, ja, Gnade und Wahrheit, super, ja, aber wie lebt man jetzt das so? Ein bisschen konkreter. Mir geht Gnade und Wahrheit? Schauen wir uns eine Begebenheit an von Jesus. Das ist immer gut. Das ist eine ganz gute, wichtige Geschichte. Die steht in Johannes 8, Vers 1. Sie steht früh am Morgen. Jesus sitzt im Tempelareal und lehrt Menschen. Gewisse Menschen, die dort sind, er lehrt sie. Und dann kommen die Pharisäer und schleichen eine Frau an, die frisch ertappt worden ist beim frischen Tat, beim Ehebruch. Interessanterweise steht vom Ehebruch mal nichts. Ein bisschen komisch, ja? Aber das ist jetzt nicht das Thema. Und sie sagen zu Jesus, folgendes, Vers 4. Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Die Männer haben einfach so ein Anliegen gehabt fürs ethische Leben in Israel. Nein, natürlich nicht. Es ist ihnen überhaupt nicht um das gegangen. Sondern sie wollten Jesus versuchen, dass sie ihn anklagen können. Das sagt uns die Bibel. Wisst ihr, was die Pharisäer für ein Problem hatten? Sie haben die Gnade nicht gekannt. Das war inexistent bei ihnen. Sie haben nur die Wahrheit gekannt. Und vielleicht geht es dir so ein bisschen im Ansatz, bist du ein bisschen so gestrickt. Du findest ja, Gebot ist Gebot, gehauen oder gestochen. Und das Prinzip von der Gnade findest du eher ein bisschen mühsam. Also solange es nicht dich selber betrifft. Was passiert bei Wahrheit ohne Gnade? Wahrheit ohne Gnade führt in gewissem Sinn zu einer Verhärtung, zu Ablehnung. Das macht man wie den Laden dicht. Also wenn du jemandem so begegnest, dann dass der Laden runtergeht, Beziehungen werden hart. Und vielleicht, ja, geht es dir ein bisschen so. Du neigst ein bisschen dazu in deinen Beziehungen. Du hast es gut gemeint. Absolut, du meinst es gut. Aber vielleicht sagt dir Gott heute in dem Innen, du wartest ohne Gnade, ist zu wenig. Das will ich nicht. Bist gnädig. Ich bin dir auch gnädig gewesen. Zurück zu Jesus, der Geschichte. Wie hat er reagiert? Ich meine, es ist jetzt ja herausfordernd. Was soll er jetzt sagen? Er soll ja beides hochhalten, Gnade und Wahrheit. Was macht er jetzt? Und zuerst heisst es, er hat sich abgebuckt und hat den Finger auf den Boden geschrieben. Bin ja gespannt, mal im Himmel, wenn man ihn fragen können, was hast du eigentlich da genau auf den Boden geschrieben? Weil es wird nicht aufgelöst. Aber um das geht es jetzt auch nicht. Sondern um was es geht, er lässt sich nicht zu einer raschen Reaktion verleiten. So geht es, zack, oder? Nein, er bleibt einfach mal ruhig. Was für eine Weisheit. Und Jesus bleibt souverän. Lassen wir uns nicht gerade einfach zack zu etwas verleiten, rausbecken oder rausbretschen oder so. Sondern er hat einfach mal die Ruhe behalten. Dann die Pharisäer haben dann insistiert, haben nachgehakt, ja, also sagt doch jetzt etwas, was sagst du jetzt da dazu? Und dann hat er einen kurzen Satz gesagt, der eigentlich alle umgehauen hat. Er hat gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und mit dem Satz hat er also wirklich, sagen wir, den Vogel abgeschossen, das ist, er trifft beides. Zuerst einmal sagt er ja damit, ja, sie hat gesündigt. Weil, wenn es jemanden gäbte, der ohne Sünde wäre, dann hätte er das Recht, die Strafe auszusprechen. Also ja, sie hat gesündigt. Es ist nicht richtig, was sie gemacht hat. Und das trennt sie vom liebenden Gott. Das ist Wahrheit. Aber wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist Gnade. Weil Jesus hat gewusst, es ist keiner da, der das machen könnte. Niemand ist ohne Sünde, außer der selber. Und so zeigt Jesus jetzt, es gibt eine Wahrheit. Er benennt Sünde. Kann es sein, dass unsere Gesellschaft Mühe hat mit Wahrheit? Wenn du heute sagst, hey, du hast die Wahrheit gefunden, dann wird es ein bisschen schwierig, oder? Dann eventuell wirst du sogar gefährlich angeschaut, vor allem wenn es um religiöse Sachen geht. Aber Jesus ist die Wahrheit, und zwar in Person. Er ist nicht eine Ideologie, sondern ihn kann man erfahren. Jetzt sagen auch einige, siehst du, in diesem Text steht es doch, nur wer ohne Sünde ist, darf andere verurteilen. Also niemand darf andere irgendwie auf etwas Sündiges ansprechen oder verurteilen. Muss man aber auch sagen, ja, Sünde benennen bei jemandem, jemanden ansprechen auf das, in Liebe, und das würde ich jetzt ganz dick unterstreichen, das ist nicht verurteilen. Könnte man Jakobus 5, Vers 20 lesen. Das Verurteilen übernimmt eigentlich die Bibel. Die Antwort von Jesus hat die Leute jetzt sprachlos zurückgelassen. Und einer nach dem anderen ist gegangen. Zuerst die Eltern, interessanterweise. Die haben wahrscheinlich schon mehr gesündigt, weil sie haben ja mehr Zeit gehabt. Schliesslich steht dann die Frau allein vor Jesus. Und dann fragt Jesus die Frau, Vers 10, Frau, wo sind Sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Und dann hat er einen wichtigen Satz noch hinzugefügt, nämlich, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Und das ist Gnade und Wahrheit. Jetzt einige betonen da nur Gnade. Seht ihr? Jesus verurteilt sie nicht. Ja, aber er benennt ihr Verhalten klar als Sünde. Also Gnade ohne Wahrheit ist etwa gleich schlimm wie Wahrheit ohne Gnade. Gnade ohne Wahrheit führt zu Gleichgültigkeit. Der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer hat das auch bezeichnet als billige Gnade. So im Sinn von, ja, ich kann ja leben, wie ich will. Jesus vergibt mir sowieso wieder. Das ist billige Gnade. Und so habe ich weder Gnade noch die Wahrheit verstanden. Wenn wir die Wahrheit übergehen, aus einer falsch verstandenen Liebe, dann übergehen wir Jesus als Person. Weil Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit. Und wenn wir die Wahrheit einfach so beiseite lassen, warum auch immer, dann ist Jesus auf der Seite. Ich habe auch schon gehört, Gott ist Liebe. Wer auf eine biblische Wahrheit beharrt oder Glaubensgeschwister auf etwas anspricht, der ist lieblos, gerade auch jüdische Fragen. Jetzt vielleicht noch da ein bisschen drin hineingehen, ist ja auch noch schwierig, ist heikel. Es ist sicher auch schon viele Verletzungen sind passiert, wenn man das falsch gemacht hat oder unweise oder eben nur Wahrheit und Gnade irgendwie weggelassen hat. Grundsätzlich darf, sage ich jetzt einfach mal, jeder leben, wie er will. Aber wäre es nicht lieblos, wenn wir Leute einfach würden von Jesus weglaufen lassen, wenn wir es sehen und warum auch immer sie nicht darauf ansprechen, das wäre auch lieblos, finde ich. Und unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, also meiner Erkenntnis nach, das Wort Gottes, also die Wahrheit von Gott zu verkündigen. Nicht nur von vorne, sondern einfach auch mit unserem Leben. Und das ist unsere Bestimmung. Darum gibt es uns, darum gibt es einfach die Kloten. Wir sind darum ein Licht da, weil es ein Stützpunkt von Gott ist in dieser Welt. Und so sagt Jesus der Frau, ändere dein Verhalten. Und warum soll sie das? Warum ist Gottes Wahrheit so wichtig? Warum sollen wir das beachten? Auch im Umgang miteinander. Warum ist das wichtig? Einfach, Punkt, so ist es. Gibt keine Begründung. Wahrheit ist Wahrheit, da steht's. Bibel ist Bibel, Punkt. Muss nicht mehr darüber reden. Doch, es gibt einen Grund. Eigentlich würde es auch lange, wenn Gott das sagt, lange. Aber es gibt einen konkreten Grund. Das sehen wir nämlich ein paar Vers weiter. Vers 32. Was heisst, die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus möchte, dass wir uns entwickeln können in eine Freiheit hinein. Wir sollen frei für ihn leben. Gottes Wahrheit macht frei. Wir sollen frei sein von schädlichen Abhängigkeiten, von Unversöhnlichkeiten, vielleicht auch von Verbitterung, von Sucht, von schlecht reden über andere, Geiz, Überheblichkeit. Und ich denke, das ist ja auch ein Prozess, wo wir nie werden fertig werden, aber einfach, wo man kann sich entwickeln in die Freiheit hinein. Und vielleicht bist du ja da im einen oder anderen Punkt, merkst, hey, ich habe ein bisschen Mühe, ich bin vielleicht irgendwo gefangen. Dann bist du doch auch ehrlich zu dir selber und geh mit dem zu Jesus und steh dazu. Tu Buss und kehr um. Und wie gehen wir jetzt diesbezüglich miteinander um? Das ein bisschen konkreter werden. Oder denken wir entweder, das zweite Extrem ja Gnade heisst, ich lasse den anderen stehen, sein eigenes Leben, auch wenn er offensichtlich auf den Weg gekommen ist. Oder das andere Extrem, ja, ich gehe an und knall und Wahrheit um die Ohren. Was machen wir jetzt? Gnade und Wahrheit, glaube ich, nimmt einmal zuerst das Ungute beim anderen wahr. Einfach mal das Wahrnehmen, es sehen. Und ich glaube, dann ist es auch wichtig, dass man fest betet auch für die Person, intensiv betet, dass auch vielleicht sogar eine Veränderung von innen aus passiert. Vielleicht muss er nicht einmal etwas sagen. Aber dann glaube ich auch, dass man betet und sich zeigen lässt, ob man und wie man auf jemanden zugehen soll. Soll ich auf jemanden zugehen? Und wenn ja, wie? Das kann sein, dass man einfach mal in Liebe fragt, du, der eine Punkt in deinem Leben, wie siehst du den eigentlich? Und ich meine jetzt nicht von oben ab, fast manipulativ, sondern einfach wirklich aus einer Liebe raus. Und, hey, wie siehst du den? Ich würde mich einfach wundern, dass man sieht, ja, merkt die Person eigentlich, dass das ein Problem ist? Oder merkt sie es nicht? Und vielleicht kann es auch zu einem Austausch kommen, wo ein Prozess anstößt, wo dann ein Mensch auch sich gut entwickeln kann. Wenn wir diesbezüglich jetzt mit Menschen zu tun haben, die noch nicht mit Jesus leben, dann würde ich jetzt eher empfehlen, ungute Lebenswege jetzt nicht gerade anzusprechen. Dort denkt mir viel wichtiger, dass so eine Person Jesus kennenlernt. Eben die Wahrheit kennenlernt. Und dann mit dem Jesus in seiner Kraft kann sich auch aufmachen in Richtung Freiheit. Grundsätzlich ist meine Überzeugung, darf jeder Christ so leben, wie er möchte. Ich will es ihm nicht vorschreiben. Natürlich, wir müssen alle mal vor Gott Rechenschaft ablegen, für das, wie wir das Leben geführt haben. Aber auch klar ist, dass das auch Auswirkungen hat auf die Möglichkeiten in der Gemeinde. Wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Wer zum Beispiel verschuldet ist, dann werden mindestens wir in der Gemeinde, ich vermute, schwer ihr auch nicht, wer verschuldet ist, dann werden wir nicht die Kasse einsetzen. Das würde nicht so viel Sinn machen. Oder wenn jemand Mühe hat, persönlich für sich zu behalten, dann würden wir dieser Person nicht einen Seelsorgedienst übertragen. Oder wir möchten auch unseren Kindern und auch den Teenagern Leiter geben, die ihnen ein gutes Vorbild sind. Wo auch zeigen, wie man Verantwortung übernimmt, wo zeigen, wie leben mit Jesus. Nicht alles perfekt. Das muss man ja zeigen. Was machen wir dann, wenn ich etwas falsch mache? Das gehört auch dazu. Aber dass man dann im Grundsatz ein gutes Vorbild hat und die sehen, aha, so lebt man mit Jesus. Oder, aha, so lebt man in der Ehe. Und wenn jemand das anders möchte, als wir es in der Bibel sehen, dann kann das die Person natürlich machen. Aber dann möchten wir sie nicht in der Vorbildfunktion einsetzen in der Gemeinde. Also mindestens ist es bei uns so. Ich weiss jetzt nicht, wie ihr es habt. Das heisst also, wenn jemand eine Vorbildfunktion in der Gemeinde hat, dann kann er gleichzeitig als logische Konsequenz nicht einfach leben, wie er will. Weil so schadet man den Gemeindegliedern. So nimmt die Gemeinde letztlich Schaden. Umgekehrt heisst das, in der Gemeinde können wir einander helfen, indem wir biblische Wahrheit mit Wort weitergeben. Wort von der Wahrheit in der Gnade, in der Liebe. Aber nicht nur mit Wort, sondern eben auch im Ausleben. Und das führt zu Freiheit. Und dabei muss man auch Spannungen aushalten. Eben, das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Und dann muss man vielleicht aufpassen, dass man nicht zu fest nur auf der Wahrheit schienen ist und Gnade ausblendet, weil Wahrheit und Gnade gibt auch gewisse Spannungen. Doch, wenn wir Jesus nachfolgen, können wir weder auf Gnade noch auf Wahrheit verzichten. Sonst verpassen wir Teil von Jesus, Teil von dieser göttlichen Herrlichkeit. Und das ist uns mit Jesus geschenkt. In ihm sind die Gläubigen, die sind beschenkt mit Gottes Herrlichkeit, in seiner Gnade und Wahrheit. Amen. Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus, danke vielmals, dass du dich uns offenbarst, dass du uns in der Bibel zeigst, wie du tickst, was dir wichtig ist. Und bitte hilf du uns, dass wir uns an der Hand nehmen lassen von dir. Du siehst auch gerade das Thema Gnade und Wahrheit. Du weißt, wo wir in die eine oder andere Richtung tendieren. Hilf du uns, dass wir uns ausjustieren lassen von dir, korrigieren lassen, ausgleichen, dass wir wirklich auch immer mehr in einer gesunden Mitte gehen, dass wir nicht aus Menschenfurcht nichts sagt, aber dass man auch, wenn man etwas sagt, dass man es in Liebe sagt und dass man Raum lässt, auch den Personen. Hey, du weisst, das ist nicht so einfach, aber du willst uns brauchen, dass wir uns helfen können, immer mehr in die Freiheit jetzt zu kommen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns Freiheit geben und schenken will, wachstümlich. Danke vielmals. Amen.